D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Abenteuer auf Ibiza, Tinder-Date in Frankreich oder eine Urlaubsaffäre in Australien. Wir hoffen, ihr seid für den Fall der Fälle vorbereitet.
Man sollte natürlich immer darauf achten, dass man, bevor man in den Urlaub fährt, erstmal zu DM geht und genügend Kondome einkauft und sie mitnimmt und sie dort während des Kontakts mit dem Urlaubsflirt auch benutzt.
Leider kann man sich beim Urlaubsflirt auch was holen, wie grundsätzlich beim Sex, wenn man jetzt nicht in einer jahrelangen monogamen Beziehung lebt. Und da gibt's dann leider gleich auch so eine ganze Reihe von recht unschönen Dingen.
Doch, ich hatte mal Filzläuse, ja, doch, hatte ich. Aber da machst du hier blank, machst du Puder drauf und dann ist gut.
Eine Freundin von mir hatte Chlamydien vor einem halben Jahr, die irgendwie schwer weggegangen sind. Und die war ziemlich fertig deswegen, obwohl es ja eigentlich nicht so eine große ist, ja, mit Antibiotika wohl relativ leicht zu behandeln. Aber das hat bei ihr irgendwie nicht geklappt und hat irgendwie 2 Monate gedauert, bis sie weg waren.
Warum? Kios hat doch der Dings erzählt, dass er den Trip hatte. Es hat geeitert, hat er erzählt.
Okay, sexy ist es nicht, über sowas zu reden, aber wichtig, deshalb eine Stunde Liebe mit den wichtigsten Fakten zur sexuellen Gesundheit, von Chlamydien bis HPV, wie man sich schützt, wo man im Zweifel auch Hilfe bekommt. Danke für euer Interesse, ich bin Till Opitz, willkommen.
D-Radio Wissen.
Geplant oder ungeplant, im Urlaub geht es manchmal auch um Sex und manchmal kann man sich da auch fiese Sachen holen.
Also ich habe Probleme mit Genitalherpes, weil das ist ja dann auch so eine Sache. Ich glaube, wenn man das einmal hat, dann kommt das auch immer wieder, also kann immer wieder mal ausbrechen.
Und Genitalherpes ist vergleichsweise harmlos. Ursula Peters, die arbeitet im Checkpoint in Köln. Das ist eine Test- und Beratungsstelle zur sexueller Gesundheit. Und ich habe sie gefragt, worauf man denn achten sollte. Gibt es zum Beispiel Urlaubsländer, in denen das Risiko, sich mit HIV anzustecken, besonders hoch ist?
Es ist immer schwierig, da einzelne Länder rauszunehmen. Aber zum Beispiel in Südostasien ist ein Bereich mit einer hohen HIV-Infektionsrate, was häufig sehr, sehr unterschätzt wird. Osteuropa, Afrika, da sind natürlich die HIV-Infektionszahlen noch mal viel, viel höher als bei uns. Das heißt, wenn man da sich auf Urlaubsflirts einlässt, sollte man wirklich darauf achten, dass man sich schützt.
Wenn ich jetzt in Urlaub fahre, einen Urlaubsflirt habe, worauf sollte ich achten?
Man sollte natürlich immer darauf achten, dass man, bevor man in den Urlaub fährt, erstmal genügend Kondome einkauft. Und dass man in der Folge natürlich darauf achtet, ob man irgendwelche Symptome an sich feststellt, sei es beispielsweise Ausfluss, Hautveränderungen im Genitalbereich oder irgendwelche ungewöhnlichen Erhebungen oder so. Das wären alles Anlässe, mal drüber nachzudenken, ob man vielleicht sich eine sexuell übertragbare Krankheit zugezogen hat.
Gilt das für Männer genauso wie für Frauen? Worauf achte ich als Frau? Worauf achte ich als Mann?
Beide achten im Prinzip auf das Gleiche. Also die Symptome wären Ausfluss, Hautveränderungen, Rötungen, Juckreiz.
Kondome schützen vor HIV, zumindest mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Was gibt es denn sonst noch für sexuell übertragbare Krankheiten, die ich mir überhaupt holen kann? Was ist da auf dem Vormarsch?
Also die Erkrankungen, die am häufigsten vorkommen, sind Chlamydien, Gonorrhoe und humane Papillomaviren. Kondombrauch schützt auch bei diesen Erkrankungen, aber nicht sicher. Das heißt, dass die Erkrankungen trotzdem vorkommen können, auch bei Kondomgebrauch, weil sie eben auch zum Beispiel über die Hände beim Sex übertragen werden oder auch durch andere Sexualpraktiken, Oralverkehr beispielsweise.
Gibt es überhaupt so eine Anzahl, wo du sagen würdest, nach so und so viel Sexualpartnern, Partnerinnen, sollte man vielleicht einfach grundsätzlich mal so eine Art Check-up machen beim Arzt?
Ja, in jedem Fall. Also was die Fachgesellschaften empfehlen ist, ich glaube, bei über 10 Sexualpartnern pro Jahr sollte man mindestens einmal im Jahr einen HIV-Test machen lassen. Für Männer, die Sex mit Männern haben, ist der Syphilis-Test noch wichtig, auch einmal im Jahr. Und alle anderen Tests werden leider in Deutschland von der Krankenkasse nur übernommen, wenn man auch tatsächlich Symptome hat. Das ist nicht sehr gut geregelt, weil sowohl Chlamydien beispielsweise als auch die Gonorrhoe in einem sehr, sehr hohen Prozentsatz eben keine Symptome zeigen. Das heißt, man ist infiziert, kann unter Umständen auch die Folgeschäden entwickeln. Beispielsweise bei den Chlamydien kann das bei Frauen eben zu Unfruchtbarkeit führen. Aber es wird die Untersuchung zumindest bei Frauen ab 25 aufwärts nicht von der Krankenkasse getragen.
Anonyme Teststellen gibt es in vielen Großstädten, meist kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr. Wie ein anonymer HIV-Test abläuft, das verrät sie uns später in dieser Sendung. HPV. Drei Buchstaben, die stehen für humane Papillomviren. HPV ist vor allem für Frauen ein Thema. HPV kann nämlich Krebs verursachen. Deshalb sollte man sich als junge Frau impfen lassen. Und ich habe vor einiger Zeit mit dem Infektiologen Tim Kümmerle gesprochen und ihn gefragt, was ganz genau diese HP-Viren sind.
HP-Viren sind Viren, die warzenähnliche Erkrankungen hervorrufen. Also die Warzen, die man so kennt, an den Fingern, bei Kindern zum Beispiel, das sind HPV-Viren. Im Genitalbereich gibt es aber Typen von HPV, die dort auch warzenähnliche Erkrankungen machen. Das sind diese Feigwarzen. Und das Problem ist aber auch, diese HPV-Viren können auch Krebsvorstufen hervorrufen. Also bestimmte Typen sind besonders aggressiv und die machen eben nicht diese Warzen, sondern machen eher Veränderungen in Schleimhäuten, die Krebsvorstufen dann hervorrufen können.
Wie übertragen sich diese HP-Viren schon beim Knutschen oder beim Händeschütteln? Wie bekommt man die?
Das Problem ist, die sind extrem ansteckend. Das heißt, man bekommt die wirklich bei relativ banalen Kontakten. Und man kann davon ausgehen, dass die meisten Menschen hier auf der Welt irgendwann mal Kontakt mit einem oder mehreren HPV-Typen gehabt haben.
Man kann sich gegen HPV impfen lassen. Wie sieht so eine Impfung aus? Für wen ist das was?
Die Impfung ist aktuell empfohlen für Mädchen zwischen 12 und 17. Das sind drei Impfungen. Die ist sehr gut verträglich, hat sehr wenig Nebenwirkungen und schützt hervorragend vor vier verschiedenen HPV-Typen. Und ausgerechnet die Typen, die auch besonders problematisch sind. Also zwei Typen, die Feigwarzen hervorrufen und zwei Typen, die eben diese Krebsvorstufen machen können.
Warum ist es wichtig, sich impfen zu lassen, jetzt gerade so im Alter zwischen 12 und 17 Jahren? Warum ist diese Empfehlung für diese Altersgruppe?
Das Problem ist, dass wenn man schon einen Kontakt mit den Viren hatte und quasi die Infektion etabliert ist, dass dann die Impfung nicht mehr wirkt. Das heißt, man kann sie nur vorbeugend geben und gibt sie deshalb bevorzugt in einem Alter, wo einfach noch keine oder noch wenige Kontakte stattgefunden haben. Es ist eigentlich eine Impfung, die von der Logik her auch für Männer empfohlen werden sollte. Da gibt es allerdings noch keine offizielle Empfehlung von dieser STIKO, die Impfstoffe in Deutschland quasi beurteilt. Das ist aber in Arbeit und wird wahrscheinlich kommen, dass auch die Männer die Impfung bekommen können.
Jetzt gibt es immer wieder Leute, die kritisch sind gegenüber Impfungen, ganz besonders gegenüber dieser HPV-Impfung. Da findet man zumindest im Internet ganz, ganz viele Sachen, die sagen, oh Gott, nicht noch so eine Impfung und das ist Mist. Was sagen Sie den Leuten?
Ja, Impfskepsis ist ein schwieriges Thema, weil das wird ganz schnell so komisch, dogmatisch und da kommt man mit Argumenten nicht weiter. Die Impfung ist hervorragend verträglich. Es ist mit einer Studie mit Hunderten bis Tausenden von Menschen durchgeführt worden, ohne dass man wirklich relevante, gravierende Nebenwirkungen gesehen hat. Man sieht aber eine sehr gute Schutzwirkung. Das heißt, man kann diese jungen Leute wirklich davor bewahren, unangenehme Infektionen bekommen, die sie eventuell auch richtig gefährden. Also an Gebärmutterhalskrebs, der durch HPV hervorgerufen werden kann, sind früher extrem viele Frauen gestorben. Und in den Ländern, wo die Impfung durchgeführt wird und schon länger durchgeführt wird, sieht man jetzt schon einen Abfall von Raten von Vorstufen von diesen Krebsarten. Das heißt, man kann unangenehme Krankheiten damit verhindern und es gibt eigentlich keinen Grund, auf diese Impfung zu verzichten.
Der Infektiologe Tim Kümmerle in Eine Stunde Liebe. Junge Frauen können sich kostenlos gegen HPV impfen lassen. Das übernehmen die Krankenkassen. Männer müssen selber zahlen. Und so eine HPV-Impfung, die ist richtig teuer. Um die 450 Euro kostet die. Fast jeder und jede hat oder hatte mal eine wilde Zeit oder einen Urlaubsflirt auch ohne Kondom. Zu Hause kommt dann so ein bisschen die Panik. Als Frau vielleicht die Angst, schwanger zu sein, als Mann oder als Frau die Sorge, sich was eingefangen zu haben. Gerade die Panik vor AIDS, vor dem HIV-Virus ist manchmal groß. In Deutschland stecken sich jedes Jahr gut 3000 Menschen neu mit HIV an. Das klingt erstmal viel. Umgerechnet auf 80 Millionen Menschen ist das aber verdammt wenig. Ein HIV-Test jedenfalls kann Klarheit bringen. In vielen Städten kann man sich kostenlos oder für kleines Geld testen lassen. Zum Beispiel im Checkpoint in Köln. Ich habe Ursula Peters von dieser Test- und Beratungsstelle gefragt, wo ich zum HIV-Test gehen kann.
Also es gibt in sehr vielen Städten Gesundheitsämter, wo man es machen lassen kann, in der Regel auch kostenlos. Es gibt aber auch in ganz Deutschland mittlerweile diese Testprojekte in jeder größeren Stadt. Auf dem Land und in kleinen Städten ist es ein bisschen schwieriger, da muss man halt fahren. Also entweder Gesundheitsamt oder Testprojekte oder man geht zu einem Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten oder zum Frauenarzt.
Und diese Testprojekte, worauf testen die dann? Worauf kann ich mich da testen lassen? Ist das dann meistens nur HIV?
Das wird zurzeit eigentlich deutschlandweit erweitert. Also wir haben bislang auf HIV, Syphilis und Hepatitis C getestet. Bei uns kann man sich ab August auch auf Chlamydien und den Tripper testen lassen. Und das muss man vor Ort bei den einzelnen Projekten erfragen, was die quasi im Angebot haben.
Jetzt hier dieses Testangebot, ein anonymer Schnelltest, mit dem ihr werbt. Wie funktioniert so eine Teststelle?
Unsere Teststelle funktioniert so, dass wir an 4 Abenden pro Woche geöffnet haben, von 19 bis 22 Uhr. Man braucht keinen Termin, das heißt, die Teilnehmer kommen einfach zu uns, müssen sich manchmal auch auf längere Wartezeiten einstellen. Sie bekommen dann, es ist ja ein anonymes Projekt, einen Fragebogen mit einem Kürzel. Diesen Fragebogen, da werden Fragen nach Risikokontakten gestellt, dass man das mal so ein bisschen für sich fokussieren kann. Der dient dann als Grundlage für die Beratung. Der wird dann also ausgefüllt, dieser Fragebogen. Dann wird man von einem Berater aufgerufen. Dann gibt es eine kurze Beratung. Da wird die Risikosituation abgeklärt. Es werden vielleicht noch ein paar Informationen gegeben, die wichtig sind, weil viele Menschen haben nur so ein sehr grobes Bild zu den Übertragungswegen von HIV. Dann anschließend geht es zum Arzt. Der HIV-Schnelltest wird bei uns mit Kapillarblut gemacht. Das heißt, es wird nur ein kleiner Fingerpick gemacht von einem Arzt. Und der Arzt liest dann eine halbe Stunde später das Ergebnis ab, teilt es dem Berater wiederum mit und der Berater ruft dann den Teilnehmer auf und teilt das Ergebnis mit.
Das heißt, was kann man heute testen, sodass man noch das Ergebnis am selben Tag oder am selben Abend erfährt?
Das ist heute möglich bei HIV, bei Hepatitis C und bei Syphilis.
Für HIV, Hepatitis C und Syphilis gibt es Schnelltests. Da bekommt man die Ergebnisse schon nach wenigen Minuten. Ursula Peters war das von der Beratungsstelle Checkpoint der AIDS-Hilfe Köln. Zwischen 0,1 und 2%. So groß ist je nach Sexualpraktik das Risiko einer Ansteckung mit dem HIV-Virus beim Sex mit einer HIV-positiven Person. Und wenn HIV-positive Menschen ihre Medikamente nehmen, dann sind sie sogar so gut wie gar nicht mehr ansteckend. Trotzdem, die Zahl der HIV-Neudiagnosen in Deutschland steigt seit einiger Zeit. Vivian Bremer kennt die aktuellen Zahlen. Sie ist Fachgebietsleiterin HIV-AIDS beim Robert-Koch-Institut in Berlin. Wie entwickeln sich denn die HIV-Neudiagnosen in Deutschland gerade?
Also was wir sehen, ist tatsächlich ein Anstieg der Neudiagnosen über das Jahr 2014. Dieser Anstieg ist etwas zu beobachten in der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, aber auch bei den Heterosexuellen und hier insbesondere bei den Menschen, die aus Subsahara-Afrika kommen.
Das heißt aber nach wie vor, dass die meisten Neuinfektionen, Neudiagnosen, die es in Deutschland gibt, bei schwulen und bisexuellen Männern gibt. Das sind ungefähr 2/3 der neuen Fälle?
Richtig, richtig. Also nach wie vor ist der größte Anteil der Neudiagnosen bei schwulen Männern.
Wenn man insgesamt schaut, wo gibt es sozusagen Infektionsschwerpunkte?
Also das ist bei HIV schon immer so gewesen, dass in den Stadtstaaten, also Berlin und Hamburg, die höchste Anzahl der Neudiagnosen zu finden ist, auch die höchste Anzahl der Personen, die mit HIV leben. Und wir sehen aber trotzdem, dass gerade auch in den östlichen Bundesländern die Anzahl der Diagnosen zugenommen hat. Also da könnte man vielleicht sagen, dass die östlichen Bundesländer auch aufholen. Es ist anzunehmen, dass die Epidemie, die wir hier in Westdeutschland in den 80er Jahren oder Anfang der 90er erlebt haben, dass sich das in einem kleineren Maßstab jetzt sozusagen in den neuen Bundesländern wiederholt, beziehungsweise dass da einfach das viel später angefangen hat und jetzt der Virus halt langsam dort sich auch verbreitet. Es ist aber trotzdem so, dass das Niveau insgesamt in den ostdeutschen Bundesländern weitaus geringer ist als jetzt in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg oder auch in Nordrhein-Westfalen.
Vielleicht können Sie das nochmal ganz allgemein sagen. Wir reden ja von deutlich weniger als 1%. Wie viele Menschen, wie viel im Anteil an der Gesamtbevölkerung in Deutschland HIV-positiv sind?
Wir haben die Schätzung jetzt für 2014 noch nicht fertig, aber für 2013 hatten wir geschätzt, dass circa 80.000 Personen mit dem HIV-Virus in Deutschland leben.
Ist es denn statistisch gesehen, wird es wahrscheinlicher oder unwahrscheinlich, auf Menschen mit einer HIV-Infektion zu treffen?
Der Anteil der Personen, die mit HIV leben, nimmt zu. Insofern wird es statistisch wahrscheinlicher, auch einer Person mit HIV zu begegnen. Auf der anderen Seite haben wir sehr gute Therapien. Das heißt, die Menschen, die therapiert sind, haben meist keine Viren mehr im Blut und können insofern auch keine Menschen mehr anstecken. Also das heißt, je mehr Menschen auch eine Therapie erhalten, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Virus weitergeben.
Das heißt, die Neuinfektionen beruhen wahrscheinlich auf Menschen, die gar nichts wissen von ihrer HIV-Infektion?
Das ist anzunehmen. Das heißt, wir sehen, dass es immer noch einen Anteil gibt an Menschen, die nichts wissen von ihrer HIV-Infektion, und diese Menschen können tatsächlich dann das Virus auch weitergeben. Und deswegen ist es so wichtig, dass HIV auch wirklich rechtzeitig diagnostiziert wird, dass es Angebote gibt, HIV-Tests, und dass alle Menschen unabhängig auch von ihrem Versicherungsstatus sich auf HIV testen lassen können.
Jetzt haben Sie auch andere sexuell übertragbaren Infektionen im Blick. Gibt es da sexuell übertragbare Krankheiten, die in Deutschland neben HIV auf dem Vormarsch sind, wichtig sind?
Also was wir sehen, ist tatsächlich ein Anstieg bei den Syphilis-Diagnosen. Dieser Anstieg dauert schon seit 2010 an, und wir sehen also jedes Jahr 10-20% mehr Fälle. Und das ist überwiegend bei Männern, die Sex mit Männern haben. Also hier auch insbesondere in den Großstädten sehen wir einen sehr großen Trend nach oben. Wir haben auch Daten zu Chlamydien. Chlamydien sind die häufigste Infektion, sexuell übertragbare Infektion. Und hier sehen wir, dass also gerade bei den jungen Frauen, bis zu 24-jährigen, 18- bis 24-jährigen Frauen, auch bis zu 10% positiv getestet werden auf Chlamydien.
Jetzt haben wir alle in der Schule gelernt, Kondome schützen vor HIV bzw. AIDS. Wie ist das denn jetzt zum Beispiel bei Chlamydien? Sind da Kondome auch ein gewisser Schutz oder hilft es gar nicht?
Kondome sind auf jeden Fall ein Schutz. Also es ist zwar kein 100%iger Schutz, aber es ist viel, viel besser als gar nichts. Und deswegen kann man auch nur allen anraten, Kondome zu nutzen gegen sexuell übertragbare Infektionen und natürlich auch gegen HIV.
Vivian Bremer vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Etliche sexuell übertragbare Krankheiten sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Die große Freiheit. Gemeint ist die sexuelle Freiheit heute. Die ist das Thema einer Wanderausstellung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die große Freiheit, die kommt Mitte September nach Bremen und Anfang Oktober dann nach Braunschweig. Beate Lausberg von der BZGR hat die Ausstellung entwickelt, und ich habe sie schon vor dem Start gefragt, was will die große Freiheit?
Sie will vor allen Dingen sensibilisieren, dass es noch andere weitere sexuell übertragbare Infektionen als HIV gibt. Das wird oft vergessen. Und die Deutschen in Anführungsstrichen wissen noch viel zu wenig über Syphilis, über Chlamydien, über Tripper. Und darüber will die Ausstellung nicht nur aufklären, sondern das Tabu brechen, darüber zu sprechen. Und vor allen Dingen dafür zu werben, dass man wirklich früh genug zum Arzt geht, wenn man irgendwelche Unstimmigkeiten, irgendwelche Irritationen erlebt.
Jetzt haben Sie die Ausstellung Die große Freiheit genannt. Man denkt vielleicht direkt an Hamburg oder man weiß es nicht. Wie ist es zu dieser Namensgebung gekommen?
Das war tatsächlich etwas, was uns sehr wichtig war. Wir wollen als Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bewusst nicht mit der Drohkeule, mit Angst machen, mit Krankheitsmotiven arbeiten, sondern wir denken im Grunde genommen vom Erfolg her. Ein Erfolg ist für uns, wenn sich Menschen so weit gut informieren können und informiert haben, dass sie sich schützen, also dass sie die große Freiheit erleben, ihre Sexualität ohne Angst, ohne Einschränkung, ohne Erkrankung leben zu können.
Was erwartet einen, muss man sich die vorstellen, wie sieht die aus ganz konkret?
Ich finde sehr schön. Sie ist eine Kombination aus 6 großen Überseecontainern, ergänzt durch ein großes aufblasbares weißes Zelt. Insgesamt hat die Ausstellung ca. 600 Quadratmeter, kommt mit 6 Tiefladern in die Stadt. Innen drin erwarten einen sehr bunte, sehr lebendige, sehr unterschiedliche Wohnräume, so unterschiedlicher Menschen, die alle irgendwie Sexualität sehr unterschiedlich leben, sich auch unterschiedlich schützen. Man kann eine Kondomschule besuchen. Man kann selber ein merkwürdiges Schlagzeug spielen, in dem Musik ganz besonderer Art geboten wird. Man kann aber auch beim Stichwort Musik einen eigenen Rap-Song zum Thema sexuell übertragbare Infektionen aufnehmen. Man kann auch schlichtweg bei einem Silbenrätsel sich auf die Suche nach unterschiedlichen STI machen. Man kann mit einem virtuellen Flugzeug verschiedene Weltgegenden ansteuern und da in Videoscreens sehen, wie leben eigentlich Menschen in anderen Ländern mit HIV.
Jetzt haben Sie gesagt, es geht vor allen Dingen auch darum, auf weniger bekannte sexuell übertragbare Krankheiten, Infektionen hinzuweisen. Ja, wo gibt es denn aus Ihrer Sicht die größten Wissenslücken?
Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, ausschließlich bei Chlamydien, ausschließlich bei Syphilis. Ich glaube, es ist die gesamte Themengruppe. Die Gespräche mit Besuchern und Besucherinnen in der Ausstellung zeigen uns, dass viele Menschen glauben, was heute STI benannt wird, das sind ja im Grunde genommen Geschlechtskrankheiten. Und die halten ganz viele Menschen für längst überwunden und sagen uns, das ist doch alter Kram, das war doch früher, heute doch nicht mehr. Und sind völlig erstaunt, dass auch sexuell übertragbare Infektionen nicht nur europaweit, sondern auch in Deutschland wieder neu auf dem Vormarsch sind. Und Chlamydien sind insofern insbesondere für die junge Zielgruppe besonders relevant, weil sie in dieser Altersgruppe am stärksten als in anderen Altersgruppen vorkommt und gerade bei jungen Frauen unter Umständen zu Unfruchtbarkeit führen kann, wenn sie nicht behandelt werden.
Die Große Freiheit kommt im September nach Bremen und Anfang Oktober nach Braunschweig. Der Eintritt in die Ausstellung ist kostenlos. Die genauen Termine haben wir euch verlinkt unter eine Stunde Liebe auf dradiowissen.de. Kondom gerissen oder die Situation war so geil, dass ihr nicht dran gedacht habt. Doch einer der beiden ist HIV-positiv. Dann vor allem keine Panik, PEP kann helfen. PEP steht für Postexpositionsprophylaxe. PEP, die gibt es in vielen Ambulanzen, zum Beispiel von Unfallkrankenhäusern oder Unikliniken, 24 Stunden am Tag und eben auch in der Nacht. Und die Menschen dort, die sind informiert, die Ärzte können euch beraten, ob im konkreten Fall eine PEP Sinn macht oder nicht. So, mit diesem Tipp geht eine Stunde Liebe zu Ende zum Thema sexuelle Gesundheit. Wir haben über sehr unschöne Dinge geredet wie
AIDS, Tripper,
Syphilis,
Genitalherpes.
Deshalb bleibt gesund und geht bei einem Verdacht möglichst bald zum Arzt oder Test. Hoffe, wir konnten euch ein paar wichtige Infos liefern unter eine Stunde Liebe auf dradiowissen.de. Etliche Links habe ich schon gesagt. Ich bin Till Opitz, sag Ahoi. Nächste Ausgabe ist Inga Hinnenkamp wieder für euch da.
Dradiowissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.